Willkommen zurück. Der Tod als Umkehr, also im Sinne von Teschuwa, Umkehr. Wir sprechen ja oft von einem Weiterleben nach dem Tod und verlängern so linear die Zeit, selbst wenn wir eigentlich Ewigkeit meinen. Sogar das Leben nach dem Tod stellen wir uns in der Zeit vor. Von der Bibel her gesehen ist das aber falsch. Auferstehung heißt Umkehr, Wende. Wiederkunft. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart kommen da zusammen, sind da und fallen in eins. Alles, was wir erlebt haben, findet sich wieder. Wir befinden uns in einer neuen Welt, denn Gott macht alles neu, wie es in der Offenbarung des Johannes versprochen wird. Weinreb hat dieses Geheimnis oft mit der grünen Farbe der Pflanzenwelt verglichen. Er schreibt: Die grüne Farbe der Pflanzen, heißt es, ist eine Mischung aus Gold, der Farbe des Ostens, und Blau, der Farbe des Westens. Im Osten beginnt die Zeit und im Westen endet sie, Vergangenheit und Zukunft. Das Grüne in der Mitte hat die Ruhe, hat Anfang und Ende als Einheit. Was war, was ist, was sein wird in Einheit. Das ist der Duft bei den Pflanzen. Weihrauch, Duft von Kräutern. Die Pflanzen duften, weil sie das Vertrauen haben, dass Anfang und Ende zusammen sind, dass Ewigkeit ist. In das Ende der Zeit, Seite 50. Ich sitze in meinem Zimmer. Ich habe es grün gestrichen. Seit ich denken kann, ist grün nicht nur meine Lieblingsfarbe. Grün ist meine Farbe. Ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Jetzt weiß ich es. Es ist ein Geheimnis meines Lebens, dass ich in dieser Farbe geborgen bin, weil ich offenbar darauf vertrauen kann, dass ich in der Ruhe zu Hause bin. Weiter mit Eugen Bär. Die Bibel schenkt uns das Traumbild von der Auferstehung der Toten. Sie stehen auf, vertikal in die Höhe. Damit ist angedeutet, dass sie aus der horizontalen Dimension der Zeit in die vertikale Richtung der Ewigkeit gelangen. Sie werden gerichtet, ausgerichtet, indem alles das, was sie in der Zeit erfahren haben, ihnen von Gott wieder in den Schoß gelegt wird. Der Tod, biblisch gesehen, eine Wiedergeburt. Und wir glauben, dass diese Wiedergeburt ebenso radikal ist wie die Erstgeburt, das heißt, sie führt uns ins Herz der Schöpfung Gottes. Wie oft hören wir den Satz, dass Gott die Welt aus nichts erschaffen hat und vielleicht denken wir nur wenig dabei. Aber gerade dieses Nichts ist wichtig, um die Umkehr, die im Tod geschieht, zu erahnen. Denn von der bloßen Zeit her gesehen ist mit dem Tod ja alles aus. Nichts bleibt, alles vergeht. Mit der Gnade Gottes müssen wir durch dieses Nichts hindurch, wie durch einen engen Tunnel, der Angst macht, um im reinen Glauben, hoffend das Reine umsonst der schöpferischen Liebe kosten zu können. Umkehr als Tod besagt also, zurück zur allmächtigen Schöpferkraft Gottes, zum absoluten Ursprung unserer Existenz. Wir müssen noch hinter das Bereshit zurück, Klammer auf, mit Bereshit im Anfang, auf Deutsch, beginnt die Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Klammer zu. Wir müssen noch hinter dieses Bereshit zurück, also hinter diesen Anfang zurück, mit dem die Bibel beginnt, hinter das im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, also hinter das Bet der Zweiheit zum lautlosen Aleph, Klammer auf, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets, Klammer zu, zum lautlosen Aleph, das man eigentlich eher wie ein Hauch ausspricht, dem Ursprung aller Worte, zum Vater, Abba, im Himmel. Genau das hat Jesus verstanden. Das hat er gelebt und das hat er seinen Jüngern weitergegeben, wenn er ihnen nahelegte, Gott ohne Umschweife mit Abba anzusprechen, in etwa so, du Ursprung allen Lebens, du grundlose Liebe, Abba. Das Zurück ist also nicht horizontal, sondern vertikal. Deshalb nennen wir den Tod auch Auferstehung, eine Art Himmelfahrt, Fahrt zum Himmel, vertikal. Dabei ist zu beachten, dass es da nichts vom Wissen her zu begreifen gibt. Dies ist vielleicht der Sinn der Worte Jesu an Maria Magdalena. Noli me tangere, halte mich nicht fest, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 17. Die Auferstehung ist also noch nicht vollendet. Die Umkehr ist erst dann total, wenn das Wort Gottes und wir in ihm und mit ihm wieder zum Ursprung, zum Vater, zum Abba heimgefunden haben. Gerade dies aber, die Rückkehr zum Vater im Wort Gottes, wird uns von Gott jeden Augenblick mit der Teschuwa angeboten, der Umkehr, wenn wir aufgefordert werden, die Aussichtslosigkeit der Zeit um der Liebe willen aufzugeben. Alles stirbt in der Zeit, auch unsere falsche Erwartung, immer noch mehr Zeit zu wollen. Die Zeit selbst ist doch aussichtslos. Die Erfahrung der Umkehr aber bedeutet, gerade in der Aussichtslosigkeit der Zeit ein absolutes Vertrauen auf Gott zu erleben, das sich in der Bitte des Vaterunsers ausdrückt. Dein Wille geschehe. Wir alle kennen die dunklen Stunden, in denen es scheint, als habe uns Gott verlassen. Dann ist die Teschuwa besonders wichtig. Sie gibt uns, wenn alles aussichtslos ist, ein Vertrauen, das losgelöst ist von allem Nutzrechnen, aller Belohnung, allem Sinn. Gerade dann, wenn es in uns schreit, wozu denn hast du mich verlassen, mein Gott, mein Gott? Ein solches Urvertrauen ist dann regelrecht aus der Zeit nicht abzuleiten. Es ist quasi aus der Zeit gefallen. Weiter mit Eugen Bär. Es ist ein Geschenk der Teschuwa, denn die Umkehr versetzt uns ins Dort des ewigen Drüben, ohne dass wir das Hier verlassen. Der Himmel der Vollendung wird so im Irdischen in der Form des Vertrauens, des Glaubens erfahrbar. Die Teschuwa, die Umkehr, versetzt uns ins ewige Jetzt. Und dies gibt uns die Kraft, uns restlos auf die Zeit einzulassen, ohne uns in ihr zu verlieren. Von der Ewigkeit her inspiriert, dürfen wir uns im Hier und Jetzt opfern, Korban bringen und damit Gott mit jedem Tag näher kommen, ihm mehr und mehr gleichen. Das Ewige lebt also in jedem Jetzt, hören wir oft von Weinreb, wenn er auf die Umkehr zu sprechen kommt. Dabei erleben wir das Geheimnis des Baumes des Lebens, der Frucht ist und Frucht macht. Wie eben schon immer in der Erfüllung sind immer schon wir angekommen, Tod und Auferstehung geschehen im Alltag und dies ist gerade das Geheimnis der Teschuwa, der Umkehr. Sie ermöglicht eine Gleichzeitigkeit entgegengesetzter Zeitbewegungen. Dazu Weinreb. Nebeneinander, für uns eigentlich gegeneinander, vollzieht sich stets die Rückkehr und ein entschlossenes Sich-Entfernen, eine fortgesetzte Flucht. Beide Bewegungen bestimmen die Schöpfung. Das Buch Jona, Seite 367, wie Ein- und Ausatmen ein einziges Atmen ausmachen. Die Teschuwa ist somit eine himmlische Gabe für das Leben auf der Erde. Denn selbst im Himmel, also in der ewigen Seligkeit, geht die Erneuerung weiter. Somit wird die Teschuwa zum Mini-Himmel, ein Abglanz des Himmels hier auf der Erde. Eine ständige Erneuerung in der Seligkeit des sich schon daheim Wissens, ein Wachsen in der Erfüllung, ein ewiges Jungwerden im Zerfall der Zeit. Erwartung und Jungwerden haben im Hebräischen dieselbe Wurzel. Die Fülle der Zeit schon hier auf Erden wird von Kaleb symbolisiert. Die Zeit erfüllt sich in uns, ist schon voll, denn die Fülle der Zeit hat sich in der Vergangenheit ereignet. Die Vergangenheit ist der Kaleb in uns. Kaleb ist eine Gestalt aus dem Urtraum, dem Traum Gottes, den wir hier auf der Erde erleben dürfen. Kaleb bedeutet Hund und steht für die Treue der Logik, der Kausalität, die uns auf unserem Weg zum Ewigen beisteht. Weinreb liest Kaleb auch als Keleb, wie das Herz. Wie im Wort Herz sind die 32 Wege des Kausalen gegeben, die alles Verschiedene verbinden, auch unsere Vergangenheit. Kaleb, Keleb, ist bei den Ahnen, den Vorfahren, den Tieren der Urzeit, der unendlichen Vielfalt der Vergangenheit. Kaleb ist die Glaubensgewissheit, dass nichts verloren geht. Das unendlich Vielfältige bleibt für alle Ewigkeit geborgen. Ein Hinweis meinerseits. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wie man das machen kann. Einfach ein Wort anders zu lesen, also statt Kaleb, Keleb zu lesen. Ihr merkt vielleicht, dass die Konsonanten die gleichen sind, KLB, und dass nur die Vokale andere sind, AE und EE. Das hängt mit der hebräischen Sprache zusammen. Sie ist im Kern eine konsonantische Sprache, wurde aber, damit sie verstehbar wurde, mündlich mit Vokalen gesprochen. Doch damit ging einher, dass je nach Vokalisierung der Sinn eines Wortes sich verschieben konnte, wie im oberen Fall von Kaleb und Keleb. Viel später wurde dann durch die Massoreten die Vokalisierung und damit die Eindeutigkeit der Worte festgelegt. Kaleb war dann als Kaleb und nicht als Keleb zu lesen. Weinreb hält sich jetzt aber nicht daran und geht damit hinter die Vokalisierung der Massoreten zurück. Das ist nicht mutig, sondern sinnvoll, weil es den ursprünglichen Reichtum der hebräischen Sprache zur Geltung bringt. Denn jede Festlegung ist auch ein Ausschluss anderer Möglichkeiten. Und das ist schade. Ich mache ein Beispiel aus unserer Sprache. Nehmt die Konsonanten D, K, N. Das kann man jetzt als danken oder denken lesen. Mehr als die beiden geht nicht. Aber was stimmt jetzt? Es stimmt möglicherweise so, dass man sagen kann, denken und danken hängen zusammen. Ein zweites Beispiel. LBN. Da sind die Möglichkeiten größer. Lieben, loben, laben, leben. Mehr geht nicht. Auch hier gibt es die Schlussfolgerung, dass alles miteinander zu tun haben muss oder mindestens zu tun haben kann. Alles positive Worte. So könnte man auch sagen, dass sich durch die unterschiedliche Vokalisierung die Worte gegenseitig interpretieren. Diese Freiheit ist wunderbar und fordert zugleich eine hohe Verantwortung im Umgang mit der Sprache. Das war's für heute. Morgen geht es schlicht um das Wort. Ich freue mich auf euch. Bis morgen und bleibt behütet.